NDR Kultur à la carte.
Mit Claudia Christoffersen. Er gilt als einflussreichster Philosoph, wurde als Hegel der Bundesrepublik bezeichnet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung machte ihn zum Popstar und überhaupt wird er mit Superlativen überschüttet. Jürgen Habermas. Scharfsinnig beobachtet er, entrüstet sich, mischt sich ein in die politische Debattenlage und das schon viele Jahrzehnte. Erst kürzlich, am 18. Juni, hat er seinen 95. Geburtstag gefeiert. Und er, Philipp Felsch, sagt, solange er zurückdenken kann, war Jürgen Habermas around. Heute ist Philipp Felsch Professor für Kulturgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität. Der Philosoph Habermas und wir heißt sein jüngstes Buch. Darüber, über Habermas, über das Denken und die Philosophie wollen wir reden. Schön, dass Sie da sind, Philipp Felsch.
Freut mich.
Herr Felsch, das Werk von Jürgen Habermas ist riesig, kaum in den Griff zu bekommen. Sie haben das auf 189 Seiten mit Anmerkungsapparat, mit Literaturverzeichnis geschafft. Eine Heldenleistung. Ich sage das deshalb, weil es die Texte von Habermas in sich haben. Sie sind komplex, kompliziert, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes auch schwierig. Hat Sie das angestrengt? Hat Sie das angestrengt, sich damit zu beschäftigen? Warum Habermas? Warum dieses Buch über Habermas?
Warum Habermas? Warum dieses Buch? Das war mir tatsächlich überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal ein Buch ausgerechnet über Habermas schreibe, der mich eigentlich in meiner eigenen intellektuellen Formationsphase, also in den 90er Jahren, gar nicht so interessiert hat. Habermas war immer ein Repräsentant der Philosophie, die uns in den 90er Jahren nicht mehr interessierte, Repräsentant einer dialektischen, irgendwie auch staatstragenden Vernunft. Und das blieb dann im Grunde auch so, bis ich ihn tatsächlich besucht habe vor 2 Jahren. Ich hatte das Gefühl, in ihm eine Art Inkarnation des Landes vor mir zu haben, in dem ich aufgewachsen bin, der alten Bundesrepublik nämlich.
Wir werden das vertiefen, gleich nach einer ersten Musik. Sie haben sich Bachs Goldberg-Variationen gewünscht, die Aria. Warum?
Die Goldberg-Variation Bach generell und Glenn Gould lief früher bei uns zu Hause. Mein Vater war großer Bach-Fan und speziell dieses analytisch akkurate Klavierspiel von Glenn Gould, das ist ein Sound, den ich aus meiner Kindheit kenne.
Thank you.
Der Philosoph heißt das Buch von Philipp Felsch über Jürgen Habermas. Herr Felsch, Sie beginnen Ihr Buch, wie ich finde, auch sehr eindrücklich mit einer Reise von Berlin nach Starnberg. Da stand er dann vor Ihnen, leibhaftig. Was war das für eine Situation für Sie?
Der Besuch bei Habermas war tatsächlich entscheidend für mich, um dieses Buch zu schreiben. Mhm. Es gab drei Schlüsselmomente während dieses Besuchs. Zunächst einmal erstaunte mich die prompte und sehr großzügige Einladung, die also jetzt nicht in so ein schmales Zeitfenster gepresst wurde von ihm, sondern einfach eine Einladung zum Kaffee trinken, die dann auch Open End bis in den frühen Abend ging. Habermas öffnete die Tür von seinem modernistischen Bungalow in Starnberg. Er ist als Hegel der Bundesrepublik bezeichnet worden nach der Jahrtausendwende von der Zeit. Und ich hatte in diesem Moment das Gefühl, der Hegel der Bundesrepublik ist in Wirklichkeit ein Amerikaner. Er stand da nämlich eher wie so ein Ostküstenintellektueller vor mir mit so khakifarbenen Chinos, Baumwollhosen und Turnschuhen und hatte generell sowas geradliniges, agiles eigentlich auch noch 2022, dass ich ihn gar nicht so ordinarienhaft fand, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich habe eher so eine Gestalt im Kortsakko mit sehr, sehr verschraubten, umständlichen Formulierungen erwartet und das war Habermas gar nicht. Also der erste Eindruck, der einer Weltläufigkeit eines kosmopolitischen Gegenübers, das ich sofort auch als repräsentativ für diese alte Bundesrepublik gesehen habe, die Westorientierung, die starke Orientierung nach Amerika. Ich habe sie selber biografisch durchlaufen. Ich war auch im Austauschjahr in Washington D.C. und habe mich da, glaube ich, auch zumindest temporär in einen kleinen Amerikaner verwandelt, äußerlich. Zweiter Eindruck, wir sitzen dann bei den Habermasens. Seine Frau war dann auch mittlerweile zu uns gestoßen in der Couch-Ecke.
Die berühmte.
Das kommunikative Epizentrum des Hauses Habermas, so ist es auch schon mal bezeichnet worden. Normalerweise lassen sich Philosophen ja immer nur vor ihren Bücherwänden fotografieren, hat Habermas auch getan, aber er bevorzugt, glaube ich, die Couch-Ecke. Es gibt mindestens so viele Fotos von ihm in der Couch-Ecke. Für einen Philosophen des Dialogs und der Kommunikation macht das natürlich auch Sinn. Meine Großeltern kommen aus Gummersbach, die haben sogar in derselben Straße gewohnt wie die Familie Habermas. Ein eher kleinbürgerlicher, provinzieller Haushalt. Und das war meine zweite Assoziation.
Aber witzigerweise, das sagen Sie in dem Buch ja auch, Sie sprechen ihn auf Gummersbach an, aber da geht er gar nicht so drauf ein. Damit will er gar nicht so assoziiert werden oder sich daran zurückerinnern.
Das war ja von meiner Seite auch ein idealer Icebreaker eigentlich, so um uns ins Gespräch zu kommen. Ja. Ihn hat das fast unangenehm berührt. Das war mein Gefühl, vielleicht auch, weil er keine Lust hatte, jetzt mit so persönlichen Anekdoten mit mir zu sprechen. Wir kennen uns ja gar nicht. Aber möglicherweise auch, weil der Familie gegenüber, das weiß ich aber gar nicht, dann doch auch Habermas eine gewisse Entfremdung geherrscht hat und er sich sehr schnell von diesem Elternhaus abgenabelt hat. Er hat mir also gesagt, er sei in diesem Haus dann nur noch sehr sporadisch gewesen. Also nicht untypisch für deutsche Nachkriegsgenerationen, sich relativ früh und auch relativ deutlich von den Eltern zu distanzieren. Das schien mir auch charakteristisch für Habermas. Trotz allem dieser zweite Eindruck, der einer gewissen saturierten Provinzialität, auch das vielleicht typisch für das Westdeutschland der Nachkriegsjahrzehnte. Wir hörten dann noch so das Brummen eines Rasenmähers. Das ist auch so ein Kindheitsgeräusch. Lange ereignislose Sommernachmittage.
Da kam bei Ihnen einiges zusammen.
Da kam viel zusammen. Und dann kam der in gewisser Weise dramatische Höhepunkt dieses Nachmittags. Gegen Ende unseres Gespräches kamen wir auch auf den Ukraine-Krieg zu sprechen und das Statement, das Habermas kurz davor, wir sind jetzt im Frühsommer 22, in der Süddeutschen Zeitung abgegeben hatte. Er hatte für Zurückhaltung plädiert und sehr, sehr viel Kritik dafür geerntet. Ja. Und er sagte mir in unserem Gespräch, er habe zum ersten Mal das Gefühl, die Reaktion der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr zu verstehen. Und als ich dann auf dem Rückweg war, hatte ich das Gefühl, ich bin der alten Bundesrepublik heute nochmal begegnet, aber möglicherweise auch ihrem Ende, dem Ende einer bestimmten politischen Kultur, das wir möglicherweise gerade erleben. Und das war der Eindruck, aus dem dann das Buch hervorgegangen ist.
Ja, wir werden auf diese Sachen sicherlich auch noch kommen. Vielleicht gucken wir noch mal kurz auf die Daten. Er ist ja markant geboren am 18. Juni 1929 in Düsseldorf. Markant sage ich deshalb, weil 1949 war er 20 Jahre alt, als Die Bundesrepublik gegründet wurde, als das Grundgesetz verabschiedet worden ist und er mittendrin war mit vollem Bewusstsein und wahrscheinlich eben auch den Wunsch gespürt hat nach diesem Neuanfang, also Neuanfang eines Landes nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Nationalsozialismus und dem Holocaust. Wir haben eben schon gesagt, das hat fundamental sein Denken ja auch geprägt. Er hat dann die erste öffentliche Debatte ausgelöst, als 1953 Martin Heidegger seine Metaphysikvorlesung veröffentlichte, die er 1935 gehalten hatte, also ohne Revision sozusagen. Er hat eine Rezension geschrieben in der FAZ mit der pointierten Schlussfolgerung mit Heidegger gegen Heidegger denken. Das ist dann den Baumeistern der kritischen Theorie in Frankfurt aufgefallen, also Horkheimer, Adorno. Und das war wahrscheinlich, so ich frage Sie das, so sein Start auch in dieses Denken.
Auf jeden Fall. Habermas, wie viele andere junge kritische Geister in dieser Zeit, hat mit Heidegger begonnen. Er wollte ja eigentlich sowieso gar kein Philosoph, sondern Journalist werden, hat unter anderem dann die akademische Karriere eingeschlagen, weil es gerade eine Stelle gab und weil das auch mehr Sicherheit versprach. Er war damals dann schon junger Familienvater. Seine frühen Kulturkritiken sind unüberhörbar im Heidegger-Sound verfasst. Da geht es um eigentliche versus uneigentliche Existenz. Und die uneigentliche Existenz ist die Gesellschaft, die deutsche Nachkriegsgesellschaft. Und dann gibt es aber eben diesen Bruch 1953, Sie haben es genannt, reagiert Habermas schockiert auf die Wiederveröffentlichung oder die Veröffentlichung von Vorlesungen aus den 30er Jahren, als Heidegger dem Nationalsozialismus noch nahe stand, die er unverändert 1953 publiziert. Und Habermas wirft Heidegger nicht einmal vor in seiner Kritik, dass er sich geirrt hat, dass er sich auf den Nationalsozialismus eingelassen hat. Er wirft ihm vor, dass es kein Abrücken davon gibt, kein Wort der Reue, kein Wort der Erklärung. Und das ist für ihn in gewisser Weise symptomatisch, denke ich, für die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Also das Beschweigen einer noch gar nicht, überhaupt nicht lange zurückliegenden Vergangenheit. Adorno wird auf ihn aufmerksam. Es sprach damals niemand über Heidegger auf diese Art und Weise. Habermas hat wirklich diese Debatte über Heidegger, die er dann in Etappen immer wieder aufgeflammt ist, eröffnet. Adorno wurde auf ihn aufmerksam. Und so kam er dann in den Dunstkreis der Frankfurter Schule. Und das war dann ein ganz anderes Milieu, das ihn Heidegger natürlich auch entfremdet hat, obwohl er, Stichwort mit Heidegger, gegen Heidegger denken, an gewissen Intuitionen der heideggerschen Philosophie festgehalten hat.
Ja, das Thema Kontinuitäten, das begleitet ihn. Genau das will er aufbrechen, die Kontinuitäten, will den Neuanfang für die Gesellschaft. Damit beschäftigt er sich dann in seiner Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit, die machte er in Marburg 1962. Dann kam er nach Heidelberg, wurde dann in Frankfurt auf Horkheimers Lehrstuhl berufen und in dieser Zeit fliegt er in die USA. 1965 ist Habermas ja in New York, Hannah Arendt, die ganze Exilszene lernt er kennen oder zumindest ansatzweise, also den Hauch davon inhaliert er. Eine andere neue Welt, die sich ihm auftut. Passend dazu haben wir Musik von George Gershwin, Promenade, ein Wunsch von Ihnen. Sie haben mir dazu notiert, Habermas in New York, kann man sich ja vorstellen.
Ja, wieder so ein Zufallstitel, den mir eine New Yorker Freundin vor Jahren mal gegeben hat, Rhapsody in Blue. Und da sind dann diese kleinen Klavierstücke auch noch mit drauf. Und ich, in der Vorbereitung der Sendung, konnte ich jetzt nicht anders, als mir Habermas vorstellen, wie er in den 60er Jahren durch Manhattan stiefelt. Er hat sich damals, glaube ich, sehr, sehr eingeschüchtert gefühlt, schreibt das auch in seinen Briefen. Ein provinzieller Deutscher geht da jetzt in die große, weite Welt. Amerika, das hat er in unserem Gespräch zu mir gesagt, da kam alles Neue her. Thank you.
Fasil Say mit der Promenade für Klavier von George Gershwin. Ja, Habermas hatte eine große Affinität zu New York. Bleiben wir vielleicht noch mal kurz bei Frankfurt und der Studentenrevolte. Habermas hat sich in dieser Zeit auch positioniert. War er tatsächlich eine Art geistiger Anreger für die neue Linke? Denn auf der anderen Seite hat er ja gerade die auch sehr stark kritisiert. Scheinrevolutionäre, habe ich gelesen, hat er gesagt.
Ja, und später dann hat er ihnen Linksfaschismus vorgeworfen. Mhm. Da war dann der Ofen erstmal ziemlich aus zwischen der Studentenbewegung und Habermas. Davor war er natürlich auch ein Vordenker und eine ganz wichtige Bezugsperson. Das kam vielleicht auch so ein bisschen, als sich die Studenten von Adorno abwandten, der ja mit Aktivismus und politischer Praxis tatsächlich wenig anfangen konnte, fast habituell. Und der hatte aber eben diesen jungen Assistenten, den jungen Habermas, der beziehungsweise dann schon Professor war, nämlich Nachfolger Horkheimers seit 1964 in Frankfurt, der sich deutlich expliziter auch politisch positionierte. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit mit seiner Medienkritik ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die 68er die Bild-Zeitung aufs Korn genommen haben und den Springer-Konzern, also die Boulevardpresse, als ein strukturelles Problem für die Demokratie. Das geht auf Habermas zurück. Er ist zugleich aber eben auch, zumindest seit den 60er Jahren, kein Revolutionär mehr, sondern ein Reformer. Er will die Bundesrepublik seit dieser Zeit, obwohl er immer noch in einem marxistischen Denkhorizont sich bewegt, doch von innen reformieren. Und insofern ist die Annahme der Studentenbewegung, es herrsche so etwas wie eine revolutionäre Situation, die Bundesrepublik sei im Grunde eine verhüllte Fortsetzung des Faschismus, damit kann Habermas schon in den 60er Jahren nichts mehr anfangen. Und insofern gehen die ihm in ihrem Radikalismus viel zu weit und lesen vor allem auch die historische Situation in seinen Augen völlig falsch. Deswegen spricht er von Scheinrevolutionären und dann eben auch von linkem Faschismus.
Ich frage mich jetzt gerade, also 1971 zieht er sich ja quasi, kann man auch sagen, zurück. Er verlässt Frankfurt, er geht nach Starnberg, wird Co-Direktor gemeinsam mit Karl Friedrich von Weizsäcker, ein Institut mit einem langen Namen, Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. Ich finde, das signalisiert, ein Denken sollte bei ihm einen praktischen Bezug haben, immer mit einer Praxisnähe. Ich habe mich gefragt, warum hat er das gemacht? Warum hat er diesen Schritt getan und sich in den Süden Deutschlands zurückgezogen an den See?
Also sicherlich war ihm die Atmosphäre in Frankfurt zunehmend unangenehm. Insofern ist das durchaus das, was auch manche Kritiker in diesem Schritt sahen, nämlich ein Rückzug in den Elfenbeinturm von der Front dieser aufgeheizten politischen Debatten, die sich ja in den frühen 70er Jahren dann auch aber so, die so ausfransten, in unterschiedliche Kanäle liefen. Und man muss sagen, für Linksintellektuelle war das ja auch in gewisser Weise die größte Herausforderung, die 70er Jahre, die manierierten 70er Jahre irgendwie an geistiger Frische unbeschadet zu überstehen. Und das ist Habermas besser als vielen seiner Zeitgenossen geglückt. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass er sich eben in dieses oberbayerische Idyll zurückgezogen hat, um dort nämlich sein kommunikationstheoretisches Hauptwerk zu schreiben, die Theorie des kommunikativen Handelns. Er dachte, das ist eine Sache von anderthalb, zwei Jahren und hat dann de facto zehn Jahre dann geschrieben. Und möglicherweise kam das Buch dann 1981 auch einen entscheidenden Moment zu spät.
Sie beschreiben das sogar. Also ein Buch, zwei Bände, über 1000 Seiten. Sie sagen, ein zerklüftetes Bergmassiv. Also aber trotzdem ist es bis heute ein, wenn nicht das wichtigste Werk von Habermas.
Es ist das theoretische Grund- und Hauptwerk. Er entwickelt darin eben diese Theorie des kommunikativen Handelns. Mhm. Also einen Blick auf Gesellschaft, der Gesellschaft als Kommunikation versteht und Kommunikation letztendlich als Verständigung. Das ist damals entstanden mit dem Anspruch, nicht nur philosophisch, sondern auch soziologisch zu sein. Es will auch eine Theorie der Gesellschaft sein. Alles, was danach von Habermas kam, sind Anwendungen dieser Grundgedanken auf verschiedene Bereiche der Gesellschaft, auf das Recht, auf die Öffentlichkeit unserer liberalen Demokratie etc. Und insofern war das für ihn ganz entscheidend für den Neustart einer politischen Kultur in Deutschland. Und wenn man sich das Fernsehen in der frühen Bundesrepublik anschaut, sieht man diese vielen Diskussionsformate, nicht nur im Fernsehen, auch außerhalb gibt es, wenn wir an die Darmstädter Gespräche denken. Also fast jede Kleinstadt hat irgendwie so ein Gesprächsformat. Und man kann, glaube ich, schon mit guten Gründen behaupten, dass hier eben solche Tugenden des Diskutierens, des Austauschens von Gründen und Argumenten eingeübt worden ist. Und Habermas ist, wenn Sie so wollen, der Philosoph dieses langsamen Wandels einer politischen Kultur und hat das in seinem philosophischen Hauptwerk eben tatsächlich zu einer kommunikativen Theorie der Gesellschaft, die dann auf alle Gesellschaften angewandt werden, beziehungsweise Gültigkeit beansprucht für alle gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens. Aber sie ist natürlich aus dieser sehr spezifischen deutschen Nachkriegssituation herausgewachsen.
Trotzdem ist er angeeckt damit, weil man irgendwie dann doch dachte, es ist vielleicht zu kurz gegriffen. Er hat sich dann selber auch korrigiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann gesagt, man müsse diese ideale Sprechsituation vielleicht auch als ein Als-ob bewerten und benennen. Aber den Kritikern war das zu viel Konjunktiv und zu viel Irreales, oder?
Ja, also man muss ja sagen, dass Habermas da einfach auch in die Frankfurter Schule gehört. Die Frankfurter Schule hat die Realität immer im Lichte eines Ideals betrachtet. Die Kritiker haben gesagt, und das ist natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen, dass er da eigentlich das Modell einer Wahrheitssuche, also das Modell eines akademischen Sprechens, eines Gesprächs im Seminarraum etwa, auf die Gesamtgesellschaft überträgt und Demokratie und demokratische Öffentlichkeit eigentlich als kollektive Wahrheitssuche missversteht. Und insofern überzieht er tatsächlich vielleicht diese Form des Sprechens, wenn er eine Theorie der Gesellschaft und all ihrer Kommunikationsformen an diesem Modell ausrichten möchte.
Pathetik von Ludwig van Beethoven mit Alfred Brendel am Klavier. Ja, wir haben über die großen Werke gesprochen, die nicht leicht zu erfassen und zu lesen sind. Anders aber seine Feuilleton-Texte, noch wirkungsvoller, war er im Gespräch. Und das würde ich gerne, Herr Felsch, weil Sie ihn ja besucht haben, weil Sie ihn gesprochen haben, gerne mal hören. Wie ist er im Gespräch? Also vielleicht auch jetzt unabhängig von der Couch-Ecke. Denken im Dialog war ihm ja ganz wichtig. Wie haben Sie ihn erlebt?
Für einen so berühmten und auch schon so alten deutschen Emeritus, ich habe es ja eingangs geschildert, ich hatte ihn mir viel stärker eingesponnen in seine eigene Welt vorgestellt. Für so eine Figur fand ich ihn eben auch, und das war Teil meiner Faszination, das haben übrigens viele erlebt, die Habermas begegnet sind, erstaunlich zugewandt, direkt, durchaus auch mit so einer gewissen trockenen Selbstironie begabt. Also jemand, der enorm gewinnt im Dialog. Er ist ja weder als Autor, zumindest in seinen philosophischen Schriften, noch als Redner, wenn er also Vorträge hält, besonders charismatisch. Ist er nicht. Weder als Autor noch als Redner. Und sein Charisma entfaltet er tatsächlich im Dialog. Man hat das Gefühl, da ist jemand, der immer noch zuhört, der neugierig ist auch und sein Gegenüber vor allem sehr, sehr ernst nimmt. Das ist ja etwas, was immer wieder auch Erstaunen ausgelöst hat, auch von Studenten zum Beispiel, die sich enorm ernst genommen fühlten, auf eine manchmal auch einschüchternde Weise, weil er dann den eigenen Gedanken, der vielleicht nur halb bewusst ist, auf die Klassiker der Philosophie bezieht, weiter spinnt, um sozusagen die Konsequenzen der gerade geäußerten Position seines Gegenübers offenzulegen. Also das ist tatsächlich erstaunlich und zumindest in meiner bescheidenen Erfahrung auch ziemlich einzigartig.
Zu den Debatten im Feuilleton hat sich ja immer geäußert, ob das jetzt Pandemie war oder Ukraine-Krieg, Texte, die immer wieder auch zitiert werden, die kontrovers diskutiert werden. Gehen wir aber noch weiter zurück in die 80er Jahre, Stichwort Historikerstreit 1986. Worum ging es in diesem Streit?
Es ging um den Umgang der Deutschen, der Westdeutschen, muss man ja damals noch sagen, mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Es fand damals auch eine Art Zeitenwende statt, erinnerungspolitisch. Kohl war 1982 Bundeskanzler geworden und startete eine Offensive, was Erinnerungskultur angeht. Eine seiner ersten Verlautbarungen als Kanzler war die Planung zweier deutscher Geschichtsmuseen. Das ist also in Berlin ein deutsches historisches Museum gibt und in Bonn gibt es ja auch eins. Jüngeren Generationen heutzutage scheint das selbstverständlich. Das hat es doch da schon immer gegeben. In den 80er Jahren war das ein Riesenpolitikum, dass man also jetzt ein Haus baut, was eine Nationalgeschichte möglicherweise normalisierend, möglicherweise wieder eine Kontinuität herstellend einem größeren Publikum zur Verfügung stellt. Insbesondere ging es dabei natürlich um den Umgang mit dem Holocaust. Und im Historikerstreit kam nun diese Geschichtspolitik der Kohl-Regierung zusammen mit der Position von Ernst Nolte, einem Historiker, der durchaus auch mit Habermas in kollegialem Austausch gestanden ist bis Mitte der 80er Jahre. Ein Konservativer, durchaus aber auch zunächst einmal auch ein liberal-konservativer Nolte, der hat sich später dann in den 90er Jahren irgendwie zunehmend in abstrusere Positionen hineinmanövriert. Dieser Text, den Nolte 86 schrieb, war aber eben, der hat Habermas skandalisiert, weil er den Holocaust in Bezug setzte und dadurch eben auch eine ganz unübersehbare apologetische Absicht verfolgt. Der Holocaust also als Nachahmung des stalinistischen Gulag, sogar nur eine Art Reaktion im Modus der Selbstverteidigung. Da kopiert Nolte eigentlich Argumente, die er von den Nazis selbst übernommen haben könnte. Damals hat Habermas dann in seiner Reaktion auf Nolte und in der anschließenden Debatte dieses Thema der Singularität des Holocaust, ein Vergleichsverbot eigentlich langfristig, mittelfristig, zumindest in den 90er Jahren, als Konsensus in der deutschen Öffentlichkeit durchgesetzt. Vergleichsverbot meinte für Habermas immer ein Verbot von Vergleichen mit apologetischer Absicht. Ja, es war also nie ein metaphysisches Vergleichsverbot, sondern immer mit letztendlich in einem politischen Horizont, zu welchen Zwecken wird da verglichen.
Genau. und der Historikerstreit hat ihm dann aber auch vor Augen geführt, wie komplex es ist, über sowas wie Identität, nationale Identität nach Auschwitz zu reden. Das war dann, zeigte sich dann sehr stark und sehr massiv eigentlich im Ringen auch um die Vereinigung der beiden geteilten deutschen Staaten. Habermas war skeptisch und sah Probleme. Wie waren die begründet?
Habermas sah die Bundesrepublik in den 80er Jahren als ein, vor allem dann nach dem Historikerstreit, nach dem gewonnenen Historikerstreit, also 87, 88, sah Habermas die Bundesrepublik als ein politisches Projekt, was sich auf einem sehr, sehr guten Weg befand. Er hat sie fast als so ein avantgardistisches politisches Projekt angesehen, weil die Bundesrepublik nämlich im Begriff stand, ein postnationales und auch ein postheroisches politisches Gemeinwesen zu werden. Postnational natürlich auch, weil es einen deutschen Nationalstaat ja nicht mehr gab durch die deutsche Teilung. Mhm. Insofern war die deutsche Teilung auch ein Garant dafür, dass bestimmte Formen der nationalen Selbstidentifizierung, zu denen eben in Habermas Augen etwa diese Kohlsche Geschichtsinitiative beitragen sollte, in Deutschland einfach nicht mehr Fuß fassen könnten. So, und in diesem Moment, wo er zum ersten Mal vielleicht seit seiner Tätigkeit, Aktivität als öffentlicher Intellektueller das Gefühl hatte, sich zurücklehnen und ein bisschen entspannen zu können, weil die politische Kultur in Deutschland sich doch sehr, sehr liberalisierte. In diesem Moment geschah nun aus Habermas Perspektive die größte anzunehmende Katastrophe, der Fall der Mauer und dann vor allem eben die relativ rasch vollzogene Wiedervereinigung. Mhm. Aus verschiedenen Gründen war er kritisch. Zunächst einmal, weil er eben grundsätzlich gegen die Restaurierung eines deutschen Nationalstaates war, wie große Teile der westdeutschen Linken. Und zum anderen hat er aber auch kritisiert die Art und Weise, wie die Einigung vollzogen worden ist. Seine Theorie der bürgerlichen Öffentlichkeit hätte es erfordert, dass es eine gesamtdeutsche Diskussion darüber gegeben hätte, also zwischen Ostdeutschen und Westdeutschen, wie man jetzt zusammenkommen will. Er hat damals im Grunde eine verfassungsgebende Versammlung gefordert. Und all das hat es nicht gegeben, wie wir wissen. Die DDR ist der Bundesrepublik beigetreten als Verwaltungsakt. Insofern sah Habermas dieses neue gesamtdeutsche Land, diesen neuen deutschen Staat von Anfang an mit so einem politischen Legitimationsdefizit auf den Weg gebracht. Und an dieser Kritik hält er bis heute fest.
Und trotzdem hat ihn das beflügelt, glaube ich, für das sogenannte Projekt Europa. Der deutsche Staat, der wiedervereinigte Staat, eigentlich nur im Paket mit Europa.
Unbedingt. Darin folgt er ja auch den politischen Verantwortlichen, die damals den 2+4-Vertrag unterzeichnet haben, also die die deutsche Wiedervereinigung zugelassen haben. Russland, Frankreich, England. Die deutsche Wiedervereinigung um den Preis, so war es von Anfang an gedacht, einer vertieften und verstärkten Integration der Deutschen, dieses neuen großen deutschen bedrohlichen Nationalstaates in die Europäische Union. Und das ist auch genau die Perspektive von Habermas. Jetzt, wo es den deutschen Nationalstaat, vor dem er so nachhaltig gewarnt hatte, wo es den eben nun mal wieder gab als politische Realität, war seine neue Versicherung gegen ein Aufflammen eines neuen deutschen Nationalismus eben Europa. Und insofern ist Europa dann seit den 90er Jahren sein großes politisches Projekt. Nach der Jahrtausendwende hat er irgendwann mal gesagt, Europa ist das Thema, was ihn nachts um den Schlaf bringt. Und man kann anhand der vielen zahlreichen Publikationen und Interventionen von Habermas diesen holprigen europäischen Einigungsprozess, also bis in die Nullerjahre hinein, nachvollziehen.
Das Intermezzo Nummer 2 B-Moll Opus 117 von Johannes Brahms, noch einmal mit Glenn Gould. Der Kulturhistoriker und Jürgen Habermas Biograf Philipp Felsch ist heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte. Habermas hat über Europa geschrieben, Artikel und Bücher. Er hat sich zur Ukraine geäußert, sehr deutlich, im April 2022, also wenige Wochen nach Ausbruch des Krieges und knapp ein Jahr später, im Februar 2023. Habermas war in Deutschland verwundert über die Kriegsbereitschaft der Politik. Den Bundeskanzler hatte er gelobt für seine Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Habermas erntete große Kritik und er versteht die Welt nicht mehr. Damit hatte er nicht gerechnet, das haben Sie vorhin schon kurz angedeutet. Aber Sie haben ihn, Herr Felsch, bei Ihrem Besuch in Starnberg daraufhin ja auch angesprochen. Was hat er gesagt?
Für Habermas ist der Ukraine-Krieg eine Zäsur in mehrfacher Hinsicht. Zum einen fürchtet er, dass der Westen seine geopolitische Glaubwürdigkeit hier vollends verlieren könnte. Eine geopolitische Glaubwürdigkeit, die in Habermas Augen eh schon stark angeknackst ist, spätestens seit dem Irakkrieg von 2003, George W. Bush hatte dort völkerrechtswidrig, so sieht das Habermas auch ganz klar, den Irak angegriffen. Seitdem liegt also die moralische Autorität Amerikas, die für Habermas als Nachkriegsdeutscher eben immer so eine normative Leitlinie gewesen ist, in Trümmern. Das andere, was ihn sehr, sehr düster stimmt, ist wiederum Deutschland. Der ist ja eben als politischer Intellektueller letztendlich immer an der deutschen politischen Kultur interessiert gewesen, mit der Furcht, dass es eben in Deutschland eine noch höhere Anfälligkeit gegen faschistische, nationalistische Versuchungen gibt. Deswegen war für ihn immer schon auch die Frage der politischen Kultur und der Mentalität von ganz großer Bedeutung. Als Erzieher der Deutschen, darüber haben wir eingangs geredet, war es ihm ganz wichtig, diesen demokratischen Institutionen, die es seit 1949 gab, nun auch eine demokratische Bevölkerung hinzuzugesellen, eine Mentalität zu fördern, die nicht mehr militaristisch, nicht mehr kriegerisch, sondern demokratisch war. Und im Moment sieht er in der Diskussion der deutschen Öffentlichkeit, in dieser breiten Zustimmung, das erschien natürlich 2022 noch sehr viel ausgeprägter, diese Zustimmung, vielleicht sogar auch ja, eine gewisse Euphorie, jetzt der Ukraine, diesem angegriffenen Land zu helfen und eben auch in Putin tatsächlich einem echten Feind gegenüberzustehen. Darin sieht Habermas den Verfall einer solchen mühsam aufgebauten, postheroischen, antimilitaristischen, pazifistischen Mentalität und Kultur. Also hier gehen sozusagen im Tagesrhythmus Geländegewinne von Jahrzehnten verloren. Ich glaube, das ist sicher mitunter sein Gefühl gewesen in den letzten 2 Jahren und das trägt zu dieser sehr, sehr düsteren Stimmung bei, in der ich ihn erlebt habe im September 23.
Überschätzt er die Kraft des Arguments?
Also im Fall des Krieges, so wie wir ihn im Moment erleben, im Fall eines russischen Präsidenten, der möglicherweise an Friedensverhandlungen überhaupt nicht interessiert ist, zumindest nicht an Friedensverhandlungen, die für die Gegenseite in irgendeiner Form attraktiv sind, ist die Habermasche Philosophie, die den Krieg immer nur, wenn überhaupt, als Polizeiaktion, aber nicht als legitimes oder zumindest unvermeidbares Mittel der politischen Auseinandersetzung angesehen hat, wenig auskunftsfähig. Insofern ist die Philosophie des besseren Arguments, für die Habermas steht, in der gegenwärtigen außenpolitischen Situation an einem toten Punkt angelangt.
Eine letzte Musik, lieber Herr Felsch, die Sie sich auch gewünscht haben. Das Jerusalem Quartet spielt den ersten Satz aus dem Streichquartett Nummer 1 von Leos Janacek. Zum Schluss, Herr Felsch. Jürgen Habermas ist gerade 95 Jahre geworden. Was wäre aus Ihrer Sicht der stärkste, der wichtigste Impuls, der von Habermas gekommen ist? Der bleibt vielleicht auch.
Ich würde sagen, es sind zwei. Es ist zum einen eine Veränderung der Rolle des Philosophen, der Philosoph. Und das ist, glaube ich, gerade in der deutschen Kulturgeschichte eine Innovation von Habermas gewesen. Argumentiert und spricht nicht aus der Stille des Elfenbeinturms, aus der Entrücktheit des Elfenbeinturms, sondern auf der tagespolitischen Höhe der Zeit. Der muss Zeitungsleser, Mediennutzer sein. Und das war Habermas immer und dahinter sollten wir nicht zurückgehen. Das Zweite ist tatsächlich das Nachdenken über die Öffentlichkeit. Das hat Habermas ja im Grunde erfunden in den 60er Jahren, dass liberale Demokratien ganz wesentlich davon abhängen, wie ihre Öffentlichkeit getaktet und geschaltet ist. Wir stecken ja gerade selbst wieder in so einer massiven Transformation der Öffentlichkeit. Und ohne uns über diese Form der Kommunikation, welche Rolle Medien spielen, ohne uns darüber bewusst zu sein und ohne darüber nachzudenken, können wir nicht sinnvoll über unser Zusammenleben nachdenken. Das ist ein Erbe von Habermas, das ganz entscheidend ist.
Philipp Felsch, eine intensive Stunde über Jürgen Habermas geht zu Ende. Vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Der Philosoph Habermas und wir heißt das Buch von Philipp Felsch, das erschienen ist im Propyläen Verlag. Diese Sendung NDR Kultur à la carte finden Sie wie immer auf unserer Seite ndr.de/kultur und in der ARD Audiothek. Für heute verabschiedet sich Claudia Christoffersen.